Olli, Laura, wo seid ihr?
Hier.
Hier sind wir.
Kommt doch schon mal zu mir, weil ich habe doch Fragen an die Leute.
Ja, ja, ja.
Applaus für Laura, sie hat sich geschminkt.
Vielen Dank.
kurze Frage, wer hört uns denn jetzt das allererste Mal auf Normalgeschwindigkeit und nicht schneller?
Da ganz oben. Aha.
Ah, das sind ja wirklich, wirklich wenig Leute.
Die wissen gar nicht, was das hier ist heute.
Ja, wer hat alle Folgen bisher gehört?
So.
Wer kennt uns überhaupt? Wer ist mitgeschleift worden und weiß überhaupt nicht, was hier passiert? Ah, oh. Sehr gut.
Wow.
So, wir machen einen Film, einen Podcast zu einem Film, der 30 Jahre alt ist und besprechen den minutenweise. Also wir gucken eine Minute des Films und dann reden wir eine Stunde drüber. Und das machen wir seit 75 Folgen. Man kann es jetzt, seit letzter Woche habe ich mal geguckt, 3 Tage am Stück durchhören. Finde ich spektakulär. Und ja,
ich muss kurz sagen, mir ist es ein bisschen unangenehm. Die Leute denken, ich habe keine anderen Klamotten.
Komm noch mal zurück,
ich habe mich extra so angezogen wie auf dem Poster. Ich kann euch beruhigen, ich besitze auch ein anderes Hemd und eine Hose. Sorry.
Sitzt du weit drüben, Olli? Komm doch mal zu uns rüber.
Wohin?
Na da.
Zu uns.
Da in
komm doch mal zu uns. Wir fangen jetzt an. Wollen wir mal anfangen?
Ja.
Los geht's.
Es ist ein Kino, es ist alles ein bisschen länger, weil es kein Theater ist, weil der Mann da hinten, der die Filme fährt, der hört mich gar nicht. Wir haben Gesten vereinbart, dass er merkt, dass es losgeht. Und deshalb sage ich Hallo Laura.
Hallo Danny.
Hallo Olli.
Hallo Danny.
Hallo Olli.
Hi Hallo Laura.
Zusammen. Hallo, das ist schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo zusammen.
Und das ist das Intro.
Ist der Wäscher auch da drin?
Die Leberwurstschnittchen sind nur Wurst.
Da hat er immer nichts.
Du musst mir schon das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben.
Du musst den Ton jetzt nicht aufnehmen.
Oder echt
lassen.
Machen
wir. Hatten Sie nicht
Menschenkrankheiten?
Bitte warten
wir
einen Moment.
Hallo!
Sie spielen einen verheirateten Mann und keine Vorbildträger.
Ich dachte nur wegen der Lupfen.
Sie dachten!
Beim Kindergarten wollen wir Leberwurstschnittchen abnehmen.
Toll. Ja, toll, dass ihr da seid. Wir freuen uns wirklich, dass Menschen gekommen sind. Es war eine Schnapsidee. Wir haben ja den Köln-Lauen Comedy Festival, die Lisa im Namen gesagt, hatte nicht Bock, mit uns den Podcast zu machen. Sie hat sofort gesagt, ja, sehr gerne. Was sie ja nicht wusste, ist, wir haben da 500 Hörer deutschlandweit. Das heißt, eigentlich sind fast alle da.
Ja, wir sind unerfolgreich, aber immer noch da.
Ja, 75 Folgen. Wir haben uns noch wenig gestritten. Wir verstehen uns noch gut. Ich weiß nicht, wie es euch beim Hören geht, ob ihr da noch... Ja, und da fangen wir doch mal an. Folge, Sonderfolge. Es ist eigentlich Folge 76, aber Sonderfolge mit euch im Live-Podcast. Vielen Dank, dass ihr da seid.
So schön.
Ja, und ich meine, es haben sich ja viele gemeldet, als es hieß, man hört uns jede Folge, man kennt uns. Und ich sag mal so, wir haben einen harten Ritt hinter uns. Wir haben Fragen über Fragen mit den Plastiktüten und mit den Bollerwagen. Und warum hier? Und war das Absicht oder nicht? Und jetzt haben wir mit euch das alles. Habt ihr auch viele Fragen in dem Film nach uns, mehr als vorher? Nee. Ja, na, weniger?
Wir, weil wir die alle schon gestellt haben für euch. Ne? Ihr habt euch die gleichen.
Ja, und wir haben uns gedacht, was ist besonders für euch? Ihr seid hier, habt euch Mühe bekommen, habt die Wohnung verlassen. Das Gute am Podcast ist, man kann zu Hause bleiben. Jetzt seid ihr hier, musstet also den Weg für uns rausfinden. Und dann haben wir uns gedacht, was machen wir? Wir müssen was Besonderes machen. Wir haben so viele Fragen, uns quälen Fragen. Wir wissen nicht, was wir damit machen. Und wir dachten die ganze Zeit, die ganzen Fragen zu den Plastik und so, die kann uns doch eigentlich nur ein Mensch beantworten.
Und hier ist er!
Harpe Kerkeling!
Nein!
Schön, dass
Hallo.
Hallo!
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 Ist Hallo. Hier hin.
Nein!
Ist das schön. Cool. Ist das cool. Mein Name ist Peter.
Achso, hier dein Mikro.
Ja. Ach, wie schön. Danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen.
Ja, da guckt er, wa? Ja,
da ja. guckt er. Ja. Alle meine Freunde, es tut mir leid, dass ich euch angelogen habe.
Wir durften nicht verraten. Wir wissen, dass wir das alles eingeführt. Du hast gesagt, du kommst. Jetzt haben wir aber gesagt, es soll ja gemütlich bleiben. Wir wollen ja wirklich nur Fans von Kein Pardon hier haben und nicht den Pöbel zu Hause und die Idioten hier im Saal.
Die ganzen grau bestrumpften Omas in der ersten Reihe.
So. Und deshalb die Überraschung für uns alle. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir haben so viele Fragen.
Ja, ich freue mich auch. Ich finde das toll, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich auch ehrlich gesagt nachher auf den Film. Den habe ich das letzte Mal vor 31 Jahren auf einer Leinwand gesehen. Da habe ich auch noch besser gesehen. Vielleicht sieht es heute schöner aus. Kann schon sein.
Wir setzen dich in die erste Reihe. Aber hast du den Film wirklich vor 31 Jahren das allerletzte Mal gesehen und danach nochmal?
Doch, ich habe natürlich auch die Wiederholung zwischendurch mal Kabel 1 oder so gesehen. Aber auf der großen Leinwand tatsächlich das letzte Mal bei der Premiere 1993, kurz nach dem Krieg. Da hatten wir die Premiere von kurz nach dem Mauerfall, Kinder. Ja, der Opa war dabei, er hat es live miterlebt, wie die Russen ist egal.
Zoopalast Berlin, ne?
Ja, war im Zoopalast Berlin.
Was uns die Frage, die uns lange quält, ja, wir haben mit Petra Zieser ja gesprochen, ja. Die hatten wir im Podcast, und die sagt, es war dein erster Kinofilm damals, war alles irgendwie ein bisschen wild, es war nach der Mauer da in diesen Adlerhof-Studios, und sie sagt, es war ein wilder Ritt, diese Dreharbeiten. Wie hast du das in Erinnerung?
Das war ein völlig wilder Ritt, diese Dreharbeiten. Zumal ich war damals 28 Jahre alt und hatte in meinem ganzen Leben noch nie geschauspielert, geschweige denn Regie geführt. Und das Schauspielern habe ich mir irgendwie zugetraut. Aber irgendwann sagte dann der Horst Wendland, nachdem ich ihm das Drehbuch vorgespielt hatte, sagte, was du? Du machst selber die Regie. Das macht keiner so lustig wie du. Und dann habe ich Regie gemacht, ohne jemals zu wissen, wie das geht, ohne es gelernt zu haben, habe mich unheimlich verkracht mit dem Kameramann. Wir reden bis heute kein Wort mehr miteinander. Es war schon auch hinter den Kulissen heftig. Es war hinter den Kulissen von Kein Pardon, wie der Film eigentlich ist. Also es war heftig.
Aber hast du denn direkt gedacht, yo, mach ich's? Oder hast du gedacht, gib mir eine Woche Zeit? Wie?
Ich war jung, ungestüm und auch sehr von Schrank gelaufen und habe gesagt, ich mache das. Ich mache die Regie und habe es bis heute nicht bereut. Ja. Gibt ja immer noch ein paar Fans, 31 Jahre später. Ist ja auch nicht immer so gut.
Ich würde gern wissen, weil du das gerade gesagt hast, du siehst es ja hier und wir haben es irgendwie in den 75 Folgen sind es jetzt. Und wir müssen noch über 20.
Ich müsste noch 20. Uns fällt aber immer was ein. Ich gebe es zu, ich habe nicht alle 75 gehört.
Natürlich nicht.
Aber jede Folge, die ich gehört habe, fand ich absolut super, was ihr da so rausfindet.
Kannst du uns vielleicht sagen, damals war es ja auch mit großen Erwartungen irgendwie verbunden. Es waren 500.000 Menschen im Kino. Und
nicht viel war. Die Erwartung war eigentlich viel größer. Der Film sollte so 2-3 Millionen machen. Das war an der Kinokasse leider ein Flop, der Film. Das muss man sagen. Erfolgreich wurde er eigentlich erst durch das Fernsehen.
Ja, und dann ja irgendwann tatsächlich auch Kult. Ab wann war dir das eigentlich bewusst, falls es dir bewusst ist, sonst spätestens ab heute, dass da Menschen mit Zitaten auf der Arbeit in ihrem Leben sich gegenseitig irgendwie so kann ich nicht arbeiten und all das, was man so in diesem Film sagt. Wann war dir das bewusst, dass das so im Volk angekommen ist?
Irgendwann so auf den ersten Tourneen, die ich dann danach gemacht habe. Und wo dann Leute kamen mit diesen Zitaten, so kann ich nicht arbeiten und ich kann dicke Backen machen. Da war schon klar, das wird unter Umständen kultig werden. Wir haben es so geschrieben wie eine Operette. Es ist eigentlich auch geschrieben wie so ein Libretto einer Operette. Das heißt auch, so wie es gespielt und inszeniert ist, ist es sehr musikalisch und rhythmisch. Deswegen soll man sich auch an die Sätze erinnern, wie ich kann so nicht arbeiten. Das ist ja fast musikalisch, fast wie ein Refrain. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir da immer sehr musikalisch gedacht haben.
Laura kann auch dicke Backen machen. Mach mal dicke Backen.
Oh, 1, 2, 3.
Hallo. Super.
Ich hab das gesehen. Ich musste das sterben.
Laura, man kann alle Buchstaben sagen, außer L. L kann man nicht sagen. Ist ein Zeichen von es sieht scheiße aus, aber es ist ein Zeichen von besonderer Intelligenz.
Dass ich das noch erleben darf. Einmal dicke Backen mit Haar und Herzen gemacht.
Zum Thema Kult muss ich kurz einschreiben, weil ich habe zwei Meinungen. Ich will wissen, wie du das siehst, weil das wurmt mich seit Folge 1. Du hast letztens im Wolfgang Thormerz so schön erzählt, dass du so fröhlich bist, wenn Kinder sich freuen, dass du den Olaf Schneemann spielst, weil die da immer so einen Traum in Erfüllung haben. Und wir haben jetzt festgestellt, Leute, die Kinder haben, die Kinder lieben diesen Film. Kinder von so 6 bis 12 sind große Fans von Kein Pardon. Irgendwie, die könnten den stundenlang gucken. Und gleichzeitig, sagt Petra Ziesers, ist auch ein Kifferfilm.
Ein Kifferfilm?
Ja.
Auch das freut mich.
Also die, ich habe, also meine These, warum das Kultfilm ist, ne? Ich weiß nicht, aber warum denkst du, es ist ein Kultfilm? Ich will es von dir anders mal.
Ich habe keine Ahnung, warum es ein Kultfilm ist. Ich weiß es nicht. Es ist unfassbar schön zu erleben, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das nachsprechen können und die irgendwie gut draufkommen, der Kiffer eh, so wie er halt gestrickt ist. Aber dass Menschen gut draufkommen bei dem Film, ist in der Tat eine große Freude. So richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Aber als wir damals das Buch geschrieben haben, fanden wir schon, dass da so viele Bonmots drin sind, die man unendlich immer wieder produzieren kann. Wir fanden auch selber, als wir es gespielt haben, es ist immer wieder witzig. Es ist egal, auch wenn man weiß, was kommt, denkt man, jetzt kommt's. Und von daher, das scheint irgendwie zu fruchten, aber so richtig erklären kann ich das nicht.
Meine These ist ja seit Folge 1, ich arbeite jetzt bis Folge 97 noch aus, und das, deshalb jetzt Schleimerei, das habe ich auch nur bei Loriot, bei diesem Spielfilm, weil bei euch in dem Drehbuch offensichtlich, in dem Film, es gibt ja Gags, Running Gags, das hat man in vielen Filmen, aber ich finde, bei euch ist das immer unterfüttert, weil alle Rollen eine Haltung haben. Also jetzt zum Beispiel Bertram, der sagt, und gute Nacht. Ne? Das ist aber immer das Symbol, dass er nicht zugibt, dass er eigentlich Kontrolle verliert. Es ist alles Wahnsinn, er weiß nicht, was tut, er weiß nicht, was kommt und gibt einfach mit Play eigentlich alles ab an Verantwortung. Und das haben alle Rollen bei euch, finde ich. Und das macht diesen Film so besonders, weil die Figuren alle so, es sind alles Hauptrollen für mich, finde ich.
Es sind auch alles Hauptrollen. Es ist ein klassischer Ensemblefilm und es gibt für jeden im Film, auch für die Rolle Petra Ziesers, ein Vorbild im Leben. Und deswegen sind die Charaktere auch so stringent, weil die ziemlich genau wussten, die Schauspieler, wen sie da darstellen. Das waren an sich das, komplexe Persönlichkeiten, die quasi die Vorgabe für die Rollen waren. Und deswegen scheint es gut zu funktionieren. Aber mir war auch wichtig, dass das keine One-Man-Show ist, sondern ich wollte mit einem Ensemble arbeiten. Und in der Tat haben wir uns auch alle sehr geliebt bei den Dreharbeiten. Das hat gut funktioniert. Wobei es komisch war, es waren eigentlich zwei Filme. Einmal die Fernsehwelt mit Bertram, mit Doris und Käffchen und Heinz und auf der anderen Seite die Familie mit dem Opa und mit Elisabeth Volkmann. Die sind sich eigentlich nie wirklich begegnet. Und im Rückblick ist es so für mich, als hätte ich zwei Filme gedreht. Und es war beides Mal war es ein tolles Klima, aber die jeweiligen Casts vom Fernsehstudio und von der Wohnung, die waren immer so ein bisschen neidisch aufeinander und gesagt, wie haben die das denn gespielt? Ich dachte, gut, muss man schon anstrengen hier.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Fernsehlandschaft, weil du ja vor kurzem auch, also ich gehe jetzt, mach jetzt deep, ne? Well, Harper.
Well, Gudrun, I think.
Du hast ja letztens irgendwie gesagt, du hast vieles irgendwie zu Beginn deiner Fernsehkarriere mitbekommen, was dir nicht gefallen hat. Leute wurden irgendwie gedisst aufgrund von Homosexualität und all das. Und du konntest das eigentlich erst so ein bisschen aussprechen, wo du dich auch jetzt so ein bisschen abgekoppelt hast und so ausgesuchte Projekte machst. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die in dem Film auch gemeint waren in der Fernsehlandschaft, haben die das damals verstanden? Hat man das gerne gesehen oder fühlte man sich da auf den Schlips getreten? Wie war das so?
Die haben sich alle ziemlich genau wiedererkannt, weil zum Teil wurden sie einfach nur zitiert. Das wurde nicht so gut aufgenommen. Also ich weiß, dass es gab auch erstmal... Wir wurden auch lange gar nicht ausgestrahlt. Wir hatten gar keinen Fernsehkoproduzenten, wenn ich das richtig weiß. Das hat wirklich gedauert, bis der Film dann tatsächlich bei RTL, glaube ich, ist er dann zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Aber die Leute fanden das nicht so gut, die da gemeint waren.
Umso besser. Dann saß es ja wirklich.
Ja, dann saß es. Ja. Es war ja auch so, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatten ja eigentlich die Sekretärinnen das Sagen. Das ist, die Programmdirektoren waren unwichtig. Wichtig waren die Sekretärinnen. Die hatten das Sagen, die hatten die Chefs im Griff, die wussten, wo der Alkohol steht. Die hatten es drauf.
Also die Doris im Film.
Im Prinzip wie Doris.
Deine These, ja. Doris war die Chefin.
Doris ist die Chefin, ja. So ist es auch
geschrieben. Ich habe endlich mal was gesagt, was jemand anders mir glaubt. Müssen wir schon zu Flipper eigentlich kommen, weil das ist ja die Laura.
Ja, das brennt mir unter den Nägeln.
Also Martin sagt zum Beispiel no. Thomas Hermann sagt absolut.
Ja, genau.
So.
So, die heiße Frage. Ja. Wir müssen sagen, der Olli hat das gesehen. Küsst der junge Harpe
ja.
am Anfang.
Der Peter.
Peter, Entschuldigung, ja. Peter Harpe. Der Peter, den Flipper, den Fernseher oder den Jungen? Ganz am Anfang. Der geht zum Fernseher.
Jetzt möchte ich aber eure Theorie wissen. Was ist denn eure Theorie?
Also, vielleicht gehen wir noch mal ganz zurück. Unsere allererste Folge, da wussten wir noch gar nicht,
das
was wir uns einlassen.
Das ist ja eine coole These. Ja. Jetzt wird's spannend.
Ja.
Now we're talking.
Pass auf, ich sitze zu Hause. Der Danny hat uns jede Minute einzeln immer rausgeschnitten. Ich mache Minute 1 an und denke so, ja, was soll ich jetzt irgendwie am Beginn des Filmes schon noch irgendwie entdecken? Ne? Gucke so irgendwie hin, sehe dann irgendwie Flipper, Flipper. Und dann geht ja der kleine Peter zum Fernseher und gibt dem Fernseher einen Kuss. Und ich sehe mit meinen müden Augen und meiner Gleitsichtbrille, der küsst den Jungen. Und da war meine Frage, war das etwas Verstecktes oder war das wirklich nur Zufall? Weil dann fange ich an zu weinen, weil ich dachte, das wäre jetzt investigativ und ich hätte
ich
eine Sensation entdeckt.
Ich muss dir jetzt wirklich sagen, das war ein Versehen. Es tut mir unfassbar leid.
Ich wandere mit Thomas Hermanns aus.
Ja,
ich muss dir leider sagen, also dass der ist es wirklich so, dass der junge Peter Schlöpfer.
Und wir haben gedacht wegen Romantik, weißt du, wir Kinder, wir weiß doch wie das ist, die junge Homosexualität.
Der Junge küsst schwer. Der Peter küsst den, also so dachten wir zumindest, dass der Junge den Delfin küsst. Der Junge, der das übrigens gespielt hat, ist mein Neffe Andreas. Der geht jetzt auf die 40 zu und ist Jurist. Und der hat den gleichen Sehfehler wie ich. Wir können nicht dreidimensional sehen.
Oh, Entschuldigung.
Also man lacht nicht über Behinderung.
Ja.
Nein, das unterlässt man.
Ja.
Ich sehe nicht so gut. Ich habe auch so eine Gleitsichtbrille. Und es kann sein, dass er dachte, das wäre der Flipper, den er küsst, weil er dasselbe Gleitsichtproblem hat im Prinzip. Es tut mir leid, aber ich finde das eine schöne Interpretation und ich lasse sie gelten.
Gut.
Und
sehr gut.
Okay.
Das ist eine tolle Interpretation.
Und jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage, dann mache ich mich endgültig unbeliebt bei dir.
Nee.
In derselben Szene explodiert ja dann auch der Fernseher. Also der fällt ja um. So, und jetzt war ja Horst Wendland Produzent.
Ja.
Der war ja wahrscheinlich auch ein Mann mit Kohle, ne? Und da stand ja auch ein bisschen was hinter. Der Fernseher dampft ja nicht wirklich. Das ist ja animiert. Und ich saß damals im Kino
für wenig Geld animiert
und dachte so, oh, hat's nicht gereicht? Oder,
Nee, es hat schon gereicht, nur wir durften meinen Neffen, von dem ich ja schon sprach, der heute Jurist ist, aber damals saß er als Zweijähriger oder Dreijähriger vor dem Fernseher und den wollten wir nicht ohne Not irgendwie dem Rauch und einer Explosion aussetzen. Also war der Kompromiss, wir machen das Beste, was an Special Effects geht, im Jahre 1993 und das sah halt so scheiße aus, wie es aussah.
Wir haben ja ein bisschen gedacht, so, ja, auf den Röhrenfernseher, da hat man das nicht so gesehen. Aber du sagst, dass da im Kino hast du gesessen und dachtest, ja, das sieht scheiße aus.
Das mag auch einer der Gründe sein, warum es am Ende nur 500.000 Zuschauer waren. Weil gleich am Anfang dachte man, boah, der Dampf sieht schon doof aus.
Geh da nicht rein, aber die Special Effects haben nichts. Ja, okay.
Apropos Dampf. Wir haben ja die These entwickelt im Podcast mit Gästen zusammen, dass dieser Film eigentlich nur möglich war, weil du damals ja schon den Status hattest, ne? Berühmt, jetzt jung, dynamisch, hast viel Zeit.
Ah ja, ich war berühmt und aufsteigend.
Genau, und dass ihr als Team, als Kleines dieses Drehbuch schreiben konntet, weil wir fragen uns seit Minute 1, bei so vielen Gags, die jetzt Kult sind, die lustig sind, die hätte doch jede große Redaktion rausgestrichen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Oder? Das ist so ganz typisch, das ist doch, geht nicht unrealistisch. Also wie habt ihr an den Drehbuch gearbeitet? Saß ihr jetzt wirklich nur zwei, dritt, viert da rum oder wie funktioniert das damals?
Wir haben das Drehbuch geschrieben, zu dritt, eigentlich zu viert. Meine Sekretärin war mit dabei, die eigentliche Chefin im Ring. Die musste auch immer entscheiden, ob es lustig war oder nicht. Wenn Katja was nicht lustig fand, dann kam es nicht in das Drehbuch rein. Und wir sind, großkotzig wie wir waren, in das Haus von Horst Wendland nach Los Angeles geflogen und haben da, ich glaube, 6 Wochen insgesamt an dem Drehbuch geschrieben. Richtig akribisch. Jeden Tag saßen wir zusammen und abends haben wir es dann der Katja, meiner lieben Sekretärin, vorgelesen und entweder sie hat gelacht oder nicht. Manchmal hat sie nach einem Glas Wein etwas mehr gelacht und als sonst. Und so ist dann halt dieses Drehbuch entstanden.
Hat ihr die ganze Zeit Spaß da oder hat man auch mal doch gedacht, jetzt ist, ich kann das nicht mehr?
Wir sind uns gegenseitig so auf den Keks gegangen. Ich wollte die Sache dann auch schnell hinter mich bringen. Und wir hatten auch, ich muss das zu meiner Schande gestehen, hier in dem Buch, was hier liegt, steht ja ein ganz anderes Ende drin, als wir dann tatsächlich gedreht haben. Ich war am Schluss der Dreharbeiten wirklich so verzweifelt, dass ich dachte, ich weiß nicht, wie endet dieser Film? Wie lasse ich diesen Film enden? Und dann ist mir am Schluss nichts Besseres eingefallen als das Ende, was dann eben da war. Aber das war so nicht geplant. Geplant war eigentlich was anderes. Also insofern ist das wirklich auch sehr improvisiert, alles, was wir da sehen.
Wir haben uns ja große Mühe gegeben, dass in dem Raum, wo du bis zum Auftritt warten durftest, viel Essen inklusive Mayonnaise ist, damit du eventuell hoffentlich keine Lebensmittelvergiftung bekommst. Aber ihr hattet eine während der Dreharbeiten.
Ja.
Wie war das denn? Das muss doch der Horror gewesen sein.
Es hatten alle Salmonellen während des Drehs.
Aber
so richtig die ganz, ganz üble Vertreterin unter den Bakterien.
Brechdurchfall.
Also richtig Brechdurchfall mit Fieber, mit... Ach Gott, ich will es hier jetzt auch nicht im Detail beschreiben. Der ein oder andere wird es erlebt haben. Danach kann man eigentlich das Badezimmer renovieren, wenn man diesen Anfall hat. Wir hatten also alle Salmonellen. Ich hatte aber Glück, ich hatte es erst 3 Tage nach den anderen. Und der Achim hatte eine Szene, der Achim Hagemann, der auch Co-Drehbuchautor war. Und am Schluss, der sitzt im Glücksautomaten und spielt am Schluss den Akkordeonspieler, der da irgendwie neben dem Glücksautomaten steht. Und an dem Tag, als wir das gedreht haben, brachen die Salmonellen im Team aus. Und Achim konnte weder stehen noch gehen, noch konnte er, es war ja auch keine Toilette da. Also es war wirklich...
Es war keine Toilette da?
Naja, beim Dreh war keine Toilette. Wir hatten dann so ein portables Dixi-Klo. Ich weiß es nicht mehr. Es war ganz schrecklich. Und Achim konnte nicht stehen und nicht gehen. Er hat gesagt, das ist dein einziger Drehtag. Jetzt stell dich nicht so hin. Und das sieht man im Film. Ihr müsst nachher mal gucken. Der sieht aus, als würde er jeden Moment tot umfallen, was die Sache besonders lustig macht, finde ich. Insofern, er hat dann wirklich durchgestanden und 2 Tage später hatte ich es. Und das ist die Szene, wo ich runterkomme und sage, was macht ihr denn hier? Wo die da im Laden stehen und irgendwie dieses Correga-Tabs fängt an zu leuchten. Auch ein ganz mieser Special-Effekt. Wirklich für 3,50 Mark irgendwo in Ludwigsburg gekauft. Da hatte ich dann den schlechten Tag. Und da sehe ich so aus, als würde ich gleich tot in dem Laden umfallen.
Das haben wir ausreichend, wir haben es mit Standbild uns nochmal angesehen. Ja, also diese Augenringe.
Aber da hast du dir selber auch sagen müssen, jetzt reiß dich zusammen.
Habe ich mir selber auch gesagt, jetzt reiß dich zusammen. Aber das war wirklich heftig. Also.
Aber ist das nicht irre, wenn dann, also du schreibst in das Drehbuch, die Mayonnaise steht zu nah an der Heizung und dann wird es wahr? Während, das ist doch.
Das ist oft so. Du schreibst etwas in einem Drehbuch und egal, das war auch bei Club Las Piranhas, ganz anderer Film, die Dinge, die wir, vielen Dank, danke, danke schön, da freut der Opa sich, dass nicht alle Filme vergessen sind, danke schön. Da sind viele der Dinge, die wir uns dort ausgedacht haben, da mit meiner Co-Autorin Doris Heinze, die haben dann auch wirklich stattgefunden. Der Hase, den wir stehen lassen hier auf der Treppe, und das ist dann meine Stimme, die sagt Hallo, Hallo, aber es war unser Aufnahmeleiter Simon, der eigentlich die ganze Zeit drin steckte, den haben sie wirklich vergessen im Studio. Die haben das Licht ausgemacht und der saß da, war völlig erschöpft und saß im Dunkeln und irgendwann schrie einer und dann hat ihn der Hausmeister oder wer rausgeholt. Also es sind viele der Dinge, die wir hier behaupten, auch tatsächlich passiert. Und Heinz Schenk hinter den Kulissen war eine Show für sich. Das hätte man mal filmen sollen. Ich wurde morgens um 5, wenn ich mit Heinz gedreht habe, wurden wir im Hotel abgeholt. Und dann wusste ich schon, ich muss tief Luft holen. Weil Heinz war so morgendlich fit aufgedreht. Und dann erzählte er immer, Herr Kergeling, ich muss Ihnen erzählen. Ich war letztes Jahr auf den Fidschi-Inseln. Da war der Schah von Persien. Und da bin ich vertrimmt worden von den Bodyguards vom Schah von Persien. Stellen Sie sich das mal vor. Und solche Geschichten morgens um 5 und ich immer, mein Text, mein Name ist Peter Schlönzel. Und immer dieses Erzählen von Heinz, das war auch ein Film für sich. Ja, der Opa kommt ins Plaudern.
Das ist schön. Ehrlich.
Ich habe eine, ich bin so ein bisschen in unserem Wahnsinnsprojekt für die lauen sozialpädagogischen Erklärungen und Interpretationen zuständig. Und ich habe eine schlimme Familiengeschichte privat, aber das ist egal.
Das ist völlig egal.
Eben.
Das ist hier eine Unterhaltung.
Weil ich sitze ja hier.
Reiß dich zusammen.
Reiß dich zusammen.
Deswegen habe ich ja mal eine Frage zu dieser ganzen Familiensituation mit dem Peter Schlönzke. Ja. Der sich ja irgendwie auf den Weg macht, der im Schnittchenservice irgendwie da noch fröhlich die Schnittchen zur Beerdigung, zum Kindergeburtstag überall hinbringt und ja eine sehr nette Oma hat und auch eigentlich eine nette Mutter. Und der Vater ist so, interessiert mich irgendwie alles nicht. Und gleichzeitig ist doch insbesondere diese Mutter so unfassbar übergriffig, geht ins Klo rein, während der Peter da irgendwie steht, die weiß doch gar nicht, was da ist und wischt ihm den Mund ab und so. Also was sollte das jetzt eigentlich sein? Behütete Familie, so in NRW im Pott? Oder war das schon auch irgendwie so gewollt, dieses, naja, der Sohn ist eigentlich schon über 20 und läuft manchmal noch rum wie ein 15-Jähriger und ist asexuell. Also das war meine These.
Ja, ist auch so.
Endlich war was richtig.
Nee, das ist absolut richtig. Das war auch bewusst so dargestellt. Nein, diese Familie ist natürlich streng genommen eine sehr kranke Familie. Und wenn die Mutter und auch die Oma und der Opa alle wie die Kletten aneinander hängen und dann kommt auch ständig diese Streiterei, die ja auch manchmal richtig weit geht, gerade zwischen der Großmutter und dem Opa, das ist eine nicht wirklich funktionierende Familie. Da ist einiges schiefgelaufen und gerade das macht es ja so lustig. Und insofern hast du das schon richtig beobachtet.
Darf ich ganz kurz sagen, meine Eltern sind heute hier. Renate, Rudi, habt's gehört? Nicht ins Bad kommen, wenn jemand drin ist. Es ist so. So, haben wir das geklärt. Ich hab nichts zu sagen.
Du hast nichts zu sagen, weil wir so schön ins Plaudern kommen.
Ja, ich habe, aber weil du das eben so erzählt hast, dass ihr so viel Spaß am Set hatte, gibt es eine Person, wo es einfach sehr selten ging, dass ihr nicht immer lachen musstet? Also, dass ihr mehrere Takes machen musstet, weil es einfach nicht ging?
Das ist des Öfteren passiert, weil wir irgendwann, jeder hat für sich beschlossen, er hat die lustigste Rolle. Mhm. So war es ja auch. Jeder hatte die lustigste Rolle. Jeder hatte immer eine Pointe abzuliefern. Aber ich glaube, am Ende mit am lustigsten war für mich auch Petra Zieser. Und mit Petra, mit Käffchen zu drehen, das war hart. Das war wirklich hart, wenn die da wieder so diesen strengen, herrischen Ton und ich musste dann wie so ein Dödel vor ihr stehen, hypnotisiert. Das war nicht so einfach. Was toll war, woran ich mich erinnere, war die Zusammenarbeit mit Dirk Bach. Die Geschichte, die wir drehen durften, das habe ich Dirk auch nie vergessen, dass er das gespielt hat. Das war ja eine kleine Rolle. Mhm. Das war wirklich so eine Chargenrolle. Und er hat daraus, finde ich, echt eine Jahrhundertnummer gemacht. Und umso schöner, dass er dann kurz... Bevor er leider von uns gegangen ist, dann wirklich den Heinz Wäscher spielen konnte in dem Musical. Also mit Dirk zu drehen war schwierig, weil er einfach so brüllend komisch ist.
Das wäre die Frage an mich, die mich. Ich bin mit dir aufgewachsen und dachte mal, diese Improvisationskünste haben mich begeistert. Ich wollte auch so Improvisationen machen. Das war immer, das hast du ja viel gemacht, laufen und was passiert und Action und dann Knaller hier und da und dann geht's los. Und gucken, was passiert. Und jetzt, damals war ja 35 mm Film ja beschränkt. Wie war das denn für dich zu sagen, ich mache jetzt einen Kinofilm und ihr konntet ja nicht 100 Versuche wahrscheinlich machen.
Nein,
siehst
das
den Film
war
ja
sehr
an, ihr habt ja sehr schön lange Takes, das bewundern wir ja.
Ja, das waren sehr lange Takes. Wir haben immer Master-Takes gedreht, die waren zum Teil bis zu, ich will nichts Falsches sagen, 1:30, 3 Minuten lang, was sehr lang ist beim Film, weil es sollte so ein bisschen wie eine amerikanische Komödie sein im besten Fall. Es ist tatsächlich aber ein bisschen geworden wie so eine alte DDR-Komödie, weil ich hatte so viele Leute aus Adlershof, aus Babelsberg, die ganzen Cracks, auch zum Teil hinter der Kamera, das waren alles ehemalige DEFA-Mitarbeiter. Und deswegen hat das Ganze auch so einen shabby DDR-Look, den ich eigentlich recht cool finde.
Petra Zieser hat gesagt, die Kameraleute waren alle echt. Nimm die Kamera, die Foto und halt die Klappe.
Ja, wie gesagt, mit dem Kameramann. Die Kameraleute waren alle echt. Das waren ehemalige Kameraleute vom DDR-Fernsehen. Und hatten auch genauso wenig Lust zu arbeiten wie beim DDR-Fernsehen, was wir gerne genommen haben, weil es einfach für schöne Aufnahmen gesorgt hat.
Ja, also der Kameramann oder dieser Szene verdanken wir auch unsere Begrüßung. Wenn wir uns jetzt mittlerweile immer treffen, wir treffen uns meistens vormittags und tatsächlich ist es so, dass wir erstmal sagen, morgen. Das hat sich eingebürgert, ne? Morgen, schön,
das
dass ihr da seid.
Das macht mein Neffe auch noch heute, wenn er mich sieht. Morgen! Ja.
Etwas, was wir nie rausgefunden haben, und da hoffen wir uns wirklich Aufklärung heute, Was sollte das mit diesen ganzen Typen
ja,
in dem Film?
Ich wusste, dass die Frage bitte. Kommt.
Warum? Überall.
Ja, weil Entschuldigung, es war mir wichtig, doch auch ein Zeitdokument herzustellen. Ach. Es war die Zeit der Verschwendung. Es war die Zeit des Ölrausches. Jeder hatte eine Plastiktüte. Alle haben vergessen. Jeder rannte überall mit einer Plastiktüte rum. Und deswegen habe ich darauf bestanden, es muss diese Plastiktüten, wir hatten, glaube ich, 150, 160 unterschiedliche Tüten, die müssen sich durchziehen. Ich wollte in jeder Szene eine billige Plastiktüte haben, die im Prinzip das Bild auch unfassbar hässlich macht. Man denkt immer, oh, wieder so eine Tüte. Aber so bleibt man aufmerksam, guckt weiter und insofern, es ist eine harte gesellschaftliche Kritik an herrschenden Verhältnissen gewesen.
Okay.
Ich muss Hans-Peter sagen, weil du hast in der neuen WDR-Doku, da haben wir eine Premiere, und hast du gesagt, du hörst nicht auf Harpe, wenn Thüringer Harpe sagt. Und das ist
ja, der Thüringer sagt, nein, du bist Thüringer, ich höre es übrigens ja. ein bisschen. Ja, ja. Ganz kleines bisschen hört man es. Finde ich sehr sympathisch. Aber der Sachse, der sagt ja nicht Harpe, der sagt Herbe. Darauf höre ich nicht.
Okay, dann bin ich beruhigt. Ich wollte dich nur beruhigen, weil dein Zeitdokument bis heute ankommt. Wir haben mittlerweile Nerds und Nerdinnen, die Plastiktüten analysieren und uns Nachrichten schicken, wenn sie rausgefunden haben, von wem die Plastiktüte ist, wann das Baujahr war und von welcher Firma. Also kannst du darauf einige Sachen gefasst machen im Podcast. Es wird immer nerdiger.
Schön. Ja, ich finde es ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Jede Minute des Podcasts, das ist wirklich eine geniale Idee.
Kurzfassung, ich liebe das Konzept beim Minute-Podcast. In Amerika ist das ganz populär, also ein Minutenfilm. Ich wollte aber nicht Herr der Ringe machen, weil das dauert dann einfach.
Ja, aber da macht es ja auch Sinn.
Ja. Und Laura ist meine Ateliernachbarin. Ich mache ja Kunst, Laura fotografiert. Und wir waren so Nachbarn und haben gemerkt, wir zitieren diesen Film permanent. Irgendwie morgen, den ganzen Tag einfach.
So haben wir uns ja auch kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt.
Über den Film.
Und das passiert, glaube ich, vielen Leuten. Und deshalb, Kultfilm für uns. Dieser Film verbindet. Wir haben Audionachrichten gekriegt. Irgendwann sagte einer in Folge 23, haben wir eine E-Mail gekriegt, wo jemand schrieb, so habe ich meinen Bürokollegen kennengelernt. Ich war neu im Büro und sagte, morgen. Und von hinten an der Ecke im Großraum schrieb einer, hallo, Freundchen. Und dann waren das dicke Freunde und Kollegen am ersten Arbeitstag. Und so verbindet uns auch dieser Film. Olli ist verrückt, den kenne ich jetzt seit 20 Jahren.
Ja, das merkt man. Ja.
Und er hatte nicht eine gute Kindheit. Und dann haben wir uns zusammensetzen wollen und gesagt, wir planen das mal und überlegen, ob wir das machen. Haben es bei mir verabredet, waren dann aber so on fire, dass wir die erste Folge direkt aufgenommen haben, ohne Konzept. Und dann
das hört man auch.
Und wir hatten unterschiedliche Phasen, das muss man wirklich sagen. Es gab Momente, da konnten wir uns nicht sehen, aber ich finde, man hört es nicht. Und es gab Momente, da konnten wir uns gut leiden und die Folgen waren schwach. Aber so kämpfen wir uns da irgendwie durch, es macht einfach Spaß.
Ja, aber das ist ja genauso, wie du immer sagst, so der Film schaut auf einen zurück irgendwann. So wie je näher du so an das Ende kommst, und bei 75 denkt man irgendwann, ich werde auch zu einem Podcast-Monster, also wie der Bertram zum Fernsehmonster.
Ja, wir haben in der Komödie angefangen und enden mit dem Drama, wirklich. Dadurch, dass wir uns allen Figuren beschäftigen, es spiegelt ja alles auf uns zurück und wir erfahren auch was über uns. Apropos uns. Peter Zieser hat gesagt, es war aber auch schon für dich die ganzen Dreharbeiten, wie uns im Podcast auch also sie sagte zum Beispiel, Heinz Schenk war auch ein Alpha-Tier und du warst jung, er war alt, er war am Ende seiner Karriere, hat nochmal diesen Film gemacht und das überhaupt ein Wunder war, dass der mitgemacht hat, sagte sie, dass du überhaupt Ja gesagt hast.
Ja. Das war in der Tat ein Wunder. Wir haben, als wir das Drehbuch geschrieben haben, war klar, das muss Heinz Schenk spielen. Und ich hatte irgendwann auch gar keine Alternative mehr im Kopf. Und dann hatte der Produzent, der Horst Wendland, hat dann vorgeschlagen, wir schicken ihm so eine abgemilderte Version von dem Drehbuch. Dass er der da an Busen fasst. Das kannst du ja dann beim Dreh sagen. Das muss doch da nicht drinne stehen, verstehst du? Das spielt er mir nicht. Oder wenn er da in den Eimer spuckt, das muss sie ihm nicht schicken. Ich sag, doch, doch, das schicke ich ihm, er muss das wissen. Und dann haben wir das Drehbuch rausgeschickt und 24 Stunden später hat mich Heinz Schenk angerufen und gesagt, ich spiele das. Das ist die Rolle meines Lebens. Und hat es dann gespielt. Aber er war ein absolutes Alpha-Tier. Er war ein absolutes Alpha-Tier. Ich mochte ihn trotzdem sehr oder vielleicht auch gerade deswegen. Ich habe viel von ihm gelernt. Und da Regie zu führen, war nicht immer leicht. Aber auch Dirk Dautzenberg, mein wunderbarer Großvater. Ich habe dann, da ich noch nie Regie geführt hatte, habe ich immer vorgespielt.
Unser Opa ist früher nachts. Oma ist nachts ganz alleine mit dem Bollerwagen losgeschoben. Und dann habe ich immer vorgespielt. Und Herr Dautzenberg hat dann irgendwann gesagt: Hören Sie auf, mir immer alles vorzusprechen. Ich bin Staatsschauspieler. Und dann habe ich das gelassen. Und er hat es ganz wunderbar gemacht. Ganz wunderbar. Mit dem war es auch schwer zu drehen. Der hat auch immer gelacht. Dirk Dautzenberg und ich, wenn er da mit dem Surfbrett, das ist ein Surfbrett vom Hähne, wenn er das vorholt, das sieht man auch im Film, wie er kämpft. Und ich auch denke, oh, ist das doof. Jetzt muss er mir ein Surfbrett schenken. Und das sieht man auch wirklich. Dirk Dautzenberg hat auch sehr gekämpft immer.
Ich hab's
Judy gemacht. Winter kämpft auch immer. Anderer Film. Mit Judy zu drehen ist das Allerschlimmste. Judy verlacht jede Szene. Wenn die was witzig findet, gute Nacht, Mann.
Hast du eigentlich mitbekommen, ich muss noch, einmal müssen wir noch zu Doris und Käffchen zurück. Es lief irgendwie vor einem halben oder dreiviertel Jahr eine Maren Kreumann-Folge. Und es ging irgendwie um das Thema ältere Frauen im Fernsehen. Und da hat unter anderem die Doris mitgespielt, Petra Zieser. Und sie begegnen sich in so einem Revue-Medley. Und sie sagt zu der Maren Käffchen, während sie an ihr vorbeiläuft, und hat auch so eine Kanne im. Also hast du das selbst? Wusstest du es vorher oder hast du es gesehen oder weißt du gar nicht, von was ich gerade rede?
Doch, ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Das ist auch schön. Auch wenn ich irgendwo hinkomme, das höre ich des Öfteren immer noch. Käffchen. Das ist toll, dass das so ein stehender Begriff geworden ist.
Und ins Hier und Jetzt. Und dann bin ich durch. Ich habe dann keine Fragen mehr. Ich bin einfach beseelt. Im Hier und Jetzt, so furchtbare Sendung wie Deutschland sucht den Superstar. Glaubst du, dass die Bettina mit ihrer Mutter DSDS gewinnen würde heute? Oder ist das chancenlos?
Die würde definitiv gewinnen.
Ja.
Weil, absolut, die würde das Ding reißen.
Aber nur beide, ne?
Nur beide zusammen. Ja. Und übrigens, Bettina war die Tochter des Produzenten Horst Wendland. Das ist die Laura, das war seine Enkelin. Und die Kinder, die wir gecastet haben, haben das so gehasst, dass sie immer von der Mutter beim Casting, Bettina und Ding, und waren alle so verschreckt, dass ich immer gesagt habe, ich finde kein Kind, das das spielt. Die Kinder haben alle Angst vor der Schauspielerin. Und dann sagte der Horst, hier, nimm meine Enkelin, die ist hart im Nehmen. Und die stand dann immer, stoisch stand Laura da und die war die wunderbare Besetzung dafür.
Hattest du bei der Mutter von Bettina ein Beispiel? Die macht das ja so großartig.
Eine Nachbarin von uns. Eine Nachbarin von uns in Recklinghausen. Gleich hat der Arsch aber Kirmes. Ich dachte, oh Gott, genau so diesen Ton will ich da drin haben.
Oh Gott,
wissen Sie auch, aus welcher Gegend ich komme?
Aber apropos Ton drin, du hast ja nun dieses... Du nimmst einen Dialekt ja auf und redest den. Wie konntest, also hast du das bei Heinz Schenk auch gemacht oder musst du dich zusammenreißen, nicht in seinen Dialekt zu verfallen?
Das fällt mir immer schwer. Egal, wo mein Mann, der heute Abend auch hier ist, und ich, wo wir hinfahren, wir verfallen sofort in den Dialekt der Region. Das, bei Schwaben ist das sehr unangenehm. Die werden im Sinne immer sehr beleidigt. Und ich falle automatisch immer in den Dialekt der jeweiligen Region. Ja. Ich war noch böse gemein, die muss nee. Ja.
Aber bei Heinz Schenk hast du dich zusammengerissen?
Bei Heinz Schenk musste ich mich sehr zusammenreißen, ja. Bei Heinz Schenk war es auch so, unsere Cutterin, die wunderbare Frau Ambach hieß sie, Clarissa Ambach, die wusste nicht, wenn die Muster angeliefert wurden, wo der Text zu Ende war. Weil die Kamera lief manchmal weiter und dann sagt, ich kann so nicht arbeiten. Und davon sitzt wieder eine in der ersten Reihe. Und dann wollte ich sagen, gestern in der Kantine, das hat mir gar nicht gepasst. Da wurde er dann privat. Und dann lief es weiter. Und das hatte Clarissa reingeschnitten. Da habe ich gesagt, Clarissa, das steht doch gar nicht im Buch. Das ist aber super gespielt. Ich sage, ja, aber es ist raus.
Würdest du die These von Petra Zieser unterstützen, dass sie sagt, der Heinz Schenk wusste gar nicht, warum das alle so lustig fanden, weil er doch er selber war und hat das nicht verstanden, wie man das witzig finden konnte?
Ja und nein. Ja und nein. Also diese Metaebene, ob er die so für sich genau gesehen hat, weiß ich nicht. Aber er ist ja trotzdem als Darsteller in der Tradition der großen Volksschauspieler von Heidi Kabel und Willy Millowitsch, ist er ja auch als Darsteller, ist er ja auch komisch, wenn er so Wenn er das so spielt, das ist ja auch große komödiantische Schauspielkunst. Aber es kann schon sein, dass er das nicht so ganz genau, das weiß ich nicht.
Aber weiß ich nicht mehr, okay.
Ich habe eine Nerdfrage, die unsere Nerdinnen und Nerds interessiert. Dieses Wäscher mit Ä.
Ja.
Wir haben mit Martin rausgefunden, es gibt ja Wäscher mit E in einem alten Sketch von dir, wo er nicht mit Ä geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob du das selber in Erinnerung hast.
Ja, ja, Heinz Wäscher. Ja.
Und dann wird auch dieses riesige... Unsere These ist, ihr habt alle Kulissen benutzt, die in Adlershof eh rumstanden. Weil es wird ein riesiges Ä durch das Bild getragen. Ein Dinosaurier im Hintergrund.
Ja,
das stand genau. Da alles in dem
DDR-Fernsehfunk. Alles drum, mitgenommen, ne? Was der DDR-Fernsehfunk zu bieten hatte. Ja. Ich bin da einmal rein, habe gesagt, den Saurier hätte ich gerne. Den Buchstaben nehmen wir mit. Die Uhr muss einmal durchgetragen werden. Ja, das, was da war, haben wir genommen. Ja.
Wir müssen noch die Frage zu dem Witz stellen. Aber die will ich dir irgendwie nicht wegnehmen, weil das ist wirklich deine Frage, Laura.
Es gibt ja bei dem Casting dieser Mann, der sagt, und dann sagt die Frau, aber nicht mit mir.
Ja.
Gibt es nur das oder gibt es wirklich einen Witz dazu?
Das beantworte ich nicht.
Oh nein!
Laura, für immer wird es so bleiben. Du wirst...
Wie oft ich mir das...
Es kann sein,
schlaflose Nächte.
Laura, es kann sein, dass ich in der allerletzten Folge anrufe und es dir sage. Oh. Ihr müsst ja die Hörer bei der Stange halten.
Gut.
So.
Gut. Damit kann ich mich zufrieden geben.
Oh, apropos bei der Stange halten. Wir haben ja ein bisschen recherchiert und dich erwischt. Wir haben einen Ausschnitt in diesem Internet gefunden. Ich glaube, es war sogar auf TikTok. Wo du dich dazu geäußert hast, dass du manchmal mit dem Gedanken spielst, wie wäre das denn so mit einem Kein Pardon 2? Und da frage ich jetzt mal meine Kolleginnen.
Laura will mitspielen.
Ja, genau. Laura will mitspielen. Welche Rolle würdest du denn gerne spielen?
Die Staatsschauspielerin.
Ja, ich bin Staatsschauspielerin.
Welche Rolle wärst du?
Ich nehme alles. Ich nehme auch die auf der Schachtel. Alles.
Ja, ich würde auch gerne mitspielen.
Ich gehe auch ins Kostüm.
Ich nicht.
Ich würde gerne von dem Schrank springen. Mir wäre das egal. 2,50 Meter weiter aufklatschen. Und Danny hat ja eine Idee. Der sagt ja, kein Pardon 2 müsst ihr eigentlich davor spielen, ne?
Ich pitch, schenke ich dir.
So.
Nee, Thomas Herrmann
hat gesagt, kein Pardon 2 endet mit der Geburt von Peter Schlönske und der Gag ist, der Vater ist der Henne. Weil der hat ja alles gemacht, sogar den Peter. Und man sieht das Leben bei Schnittchenpokal. Wir lieben ja, was wir lieben und deshalb lieben wir diesen Film, weil ihr so detailverliebt war, diese Schnittchenpokale. Das sieht man ja erst beim dritten Mal gucken, dass über die 20 Jahre, die ganz viele Pokale für die Schnittchen im Laden haben, sie anscheinend sehr erfolgreiches Unternehmen. Ganz am Anfang steht ein Pokal da am Ende der 20. Das wissen Sie selber gar nicht mehr.
Doch, doch, das weiß ich. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns nächste Woche, arbeiten an dem Drehbuch,
gut.
Weil ich finde die Idee sehr, sehr gut und jeder kriegt einen Huni.
Ja, sehr gut.
Die Idee ist echt gut.
Ja, das Leben der Schlönske in den 60ern. Und da kann man auch, ist viel schöner, auch mit den alten Fernsehern, die schönen alten Autos,
Teppich. Wir hatten aber schon einen Anfang geschrieben für Kein Pardon 2. Das sollte so anfangen. Man sieht den Heinz Wäscher im Jahr 2001 und er sagt in die Kamera, ich konnte so nicht arbeiten. Ich war ja nie krank gewesen. Ich hab, dann haben sie meine Autogramme verkehrt rumgeschrieben. Dann guckt er in die nächste Kamera. Und dann sieht man irgendwann wie von oben so eine Drohne. Und dann hat er hier eine Kamera, ohne einen Kameramann davor, da eine Kamera, hier, hinter sich. Und dann kommt irgendwann eine Stimme, die sagt, Monotalk, heute mit Heinz Wäscher. Das ist also quasi ein Format in der Zukunft, wo Heinz Wäscher eine Stunde lang nur monologisiert. Und dann ist leider, leider, leider der Heinz Schenk gestorben und dann haben wir nicht weiter daran gearbeitet. Aber die Idee war schon da. Aber das gefällt mir jetzt fast noch besser.
Ja, wir haben den Auftrag von Thomas Herrmann.
Ich sag mal, es ist ein Hobby-Podcast. Es ist teurer als ein Aquarium. Ich nehme jeden Huni, den ich kriege.
Ja.
Apropos... ich öffne gleich die Runde, wir haben eine Überraschung vorbereitet.
Vorher habe ich aber noch eine Frage.
Ich habe auch noch eine kleine Frage. Es gibt dieses Salzbergwerk, wo jeder was hinschicken muss, der was veröffentlicht. Vom Deutschen Geschichte-Institut für Deutsche. Du musst ja jedem, wenn du ein Buch hast und Filme, dann wird das da in die Mikrochips und muss dann 10.000 Jahre da lagern. Ja, wenn du ein Buch schreibst und Film machst.
Ich auch nicht.
Doch, okay. Das wird eingelagert.
Wo ist das? In Thüringen?
Nee, in Deutschland. Du musst das doch an diese...
Ja. Nee, so.
Ich denke schon an 2000... Ich denke schon, Frau. Es gilt für die ganze Bundesrepublik. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Auch wenn wir gerne in Höhlen wohnen. So, dieses Salzbergwerk. Und wir haben festgestellt, es gibt keinerlei Outtakes. Sind die in diesem Salzbergwerk verschlossen? Sind die nie gedreht worden? Warum gibt es keine Outtakes zu dem Film? Habt ihr das vergessen?
Es gibt keine Outtakes, weil es tatsächlich keine lustigen Outtakes gab. an meinem Drehort herrschte Disziplin und Ordnung. Mit Hingabe an das Produkt. Deswegen gibt es keine Outtakes. Und wenn gelacht wurde, ich war immer sehr streng, weil ich wusste, Horst Wendland ließ keine Überstunden zu. Dieses Material war so teuer. Heute ist das alles etwas günstiger. Und dementsprechend musste das klappen. Von daher keine Outtakes. Nein, keine Outtakes.
Habe ich als schwerst schwuler Mann, bin natürlich Musical-Fan, es geht ja gar nicht.
Bin ich auch.
So, was hast du denn das erste Mal gedacht, als man dir gesagt hat, so, jetzt gibt's die Idee, kein Pardon, das Musical?
Ich fand das erstmal schön schwul und allein deshalb fand ich die Idee schon gut. Und dann kam Thomas Hermanns in der Tat mit der Idee und habe ich gedacht, da schlummert Musik drin. Das könnte funktionieren. Und die Überarbeitung des Drehbuchs hat mir dann gefallen, die Besetzung, die Songs, die die beiden Komponisten geschrieben haben. Ich mag das sehr gerne und habe auch jede der Aufführungen wirklich genossen. War ein toller Cast, die das gespielt haben. Einer meiner Highlights, abgesehen davon, dass Dirk Bach natürlich unschlagbar war als Heinz Wäscher, wer aber auch gut war, war Roberto Blanco. Der war super als Heinz Wäscher. Also das hat mir schon gut gefallen.
Dann würde ich sagen,
oh, Telefon.
Telefon. Es ist Zeit.
Oh, der Programm direkt.
Runde. Ja, wir haben ja noch eine Überraschung.
Aber es gibt doch jetzt das Musical wieder, das müssen wir doch sagen.
Ja, in Leverkusen. Wo seid ihr denn?
In Thüringen, in Leipzig. Guck mal,
da oben sitzen Leute vom Jungtheater in Leverkusen. Ach, ab März, cool. Meine ich, ne? Ab März. Ja, gibt es die Premiere.
Haben Sie den weißen Rolli an?
Ja, den weißen Rollkram, wo wir jetzt schon da.
Du siehst aus wie eine Leberwurst.
Toll. Viel Erfolg.
Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil ich habe noch so zwei Fragen, die ich...
Drei, vier Stündchen. Das können die Fragen können wir gleich noch, oder sind die so... Ich mache mal die Runde auf, weil...
Okay.
Also, wer unseren Podcast gehört hat, weiß es, alle anderen nicht. Wir haben ja ganz überlegt, wie erpressen wir HP Kerkeling, in diesen Podcast zu kommen, haben Pläne geschmiedet und dann hat uns erst ein Freund gesagt, ihr müsst doch den Audiokommentar hören, seid ihr blöd oder was? Das erzählt er gleich selber. Und dann erzählst du nämlich, dass dir 1993 das Paulinchen abhanden gekommen ist. Es wurde am Set, es ist verschwunden und war weg.
Schäbig.
Ich habe
ganz schäbig,
monatelang recherchiert und habe im Podcast ist das eine Stunde lang erklärt, diese Puppe gab es bis 1987, ist ein US-Import gewesen, deshalb gab es sie in Deutschland nicht zu kaufen und ich habe dann so einen Sammler gefunden und eine Gastfamilie von einem Freund hat die dann in den USA gefunden, für mich bei eBay ersteigen, die dachten, da wäre Drogen drin und wollten sie also nicht mehr nach Deutschland bringen, dann doch und dann hat der Zoll, das war alles kompliziert. Da wäre
Drogen drin, so sieht Pauline Giaga aus.
Und dann ist es endlich heute soweit. Wir haben das Paulinchen jetzt in Deutschland, also die Puppe, so wie sie aussieht, mit Waschzettel original verpackt, mal ganz was anderes. Und wir dachten, wer bitte soll denn hier zu uns kommen, die Runde öffnen und dir das Paulinchen, eine Klappmaulpuppe geben, wenn nicht der berühmteste, talentierteste und bekannteste Puppenspieler Deutschlands, Martin Reinl. Der Erfinder von Vivaldi, Jan und Henry, er spielt den Elmo bei der Sesamstraße. Steck dir das bitte an.
Wo ist denn da oben?
Genau, setz dich der Olli und du, ihr wechselt mal. Ist das ein Podcast?
Aber kriege ich jetzt auch so eine Handding? Oder?
Ja, du wechselst das mit Olli jetzt.
Ich wechsle. Guck mal, ich habe auch...
Ja, so schnell verliere ich meinen Job.
So.
Du kannst auch eins haben.
Hallo, Martin. So, ich habe auch extra die Plastiktüte mitgebracht.
Ja.
So. Toll. Von Macy's.
Das ist jetzt mal die einzige, die ich jetzt gerade noch zu Hause hatte. Ich bin extra nochmal zurück. So, pass auf, es gibt Geschenke. Wollen wir erst sein Geschenk oder wollt ihr auch ein Geschenk?
Geschenke?
So, habe ich doch gewusst. So, weil ich dachte jetzt, ich kann ja hier nicht nur dem Happel jetzt verschenken, sondern man muss euch ja auch mal bedanken, dass ihr diese schöne Veranstaltung hier aufzieht. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht. Wer möchte es denn haben und auspacken?
Ich habe ja kein Mikro mehr.
Ja, du hast ja kein Mikro mehr. Ich muss aber dazu sagen, also wer den Podcast fleißig hört und so bescheuert ist wie ich und sich da jede Folge von anhört, jeden Samstagmorgen, der weiß, dass ihr über dieses, was auch immer das sein möge, geredet habt und euch das unfassbar gerne gewünscht habt.
Soll ich das jetzt bin
ich muss auch dazu sagen, ich habe es absichtlich aus Sicherheitsgründen unter falschem Namen gekauft, weil es mir peinlich war, so etwas zu kaufen.
Ist es denn?
Was ist das denn? Ich weiß nicht, was es ist.
Das ist die Großpackung.
Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber die Jungs wollten.
Oh!
Schön.
Wie gut.
Wie schön.
Ich liebe es.
Mach es an.
Das hatte ich früher in den 90ern.
Toll.
Ja.
Guck mal, jetzt ist es.
Das
steht doch bei der Familie.
Von den Schlönz.
Und dann wurde in einer Folge eine Stunde lang über dieses Teil da geredet.
Ja, es war.
Du tust,
ja,
als würden wir abschweifen im Podcast.
Es ist ein Rainbow Flag, ne? Das
absolut
ist euch schon klar.
Ja. Ich habe gesagt, in den 90ern hatte das jeder und Laura sagt, kenne ich nicht.
Ja, so. Ich bin ja auch viel zu jung.
Und ich liebe es einfach.
Es ist so fantastisch.
So, und dann jetzt kriegst du das Geschenk, aber auch formschön wieder eingepackt, wie im
ist
Film.
Ist das lieb.
Es ist sehr schön, du darfst es auch so ausreißen. Obwohl ich jetzt unsicher bin, vielleicht bevor du es auspackst,
ach so,
ist es dir denn wirklich gestohlen worden? Weil es gibt ja jetzt verschiedene Geschichten. Letztens sahst du neulich, wo warst du, ja, Kölner Treff? Nee, wo warst du bei
Rheinach
Neu? Ja, Rheinach Neu. Ich erkläre das, warum. Da gab es auch noch ein Paulinchen, das ist richtig. Es gab immer ein Ersatz-Paulinchen, weil ich hatte ja auch immer Ersatzkleidung, weil die wussten, ich bekleckere mich unter Umständen in der Pause in der Kantine. Und so gab es auch, das wurde nachgekauft, ein Ersatz-Paulinchen, so, das aber nie zum Einsatz kam, weil ich meins gehütet habe wie ein Augapfel. Und auf der Tournee hat mir das jemand geklaut.
Weil nämlich, das ist nämlich der Grund, warum er überhaupt eigentlich hier ist. Weil ich war bei diesen drei Herrschaften zu Gast und die haben da die ganze Zeit noch vor nach der Aufnahme immer rumgezetert und gekackert. Wir wollen den Habe da haben, wir wollen den Habe da haben. Wie kommt denn der Habe zu uns in den Podcast?
Ja, aber in einer ganz anderen Stimme.
Du hast deine Telefonnummer verloren.
So, und dann habe ich gesagt, ja, hört euch doch mal den Audiokommentar an. Da erzählt er nämlich, dass ihm das geklaut wurde und wer weiß, wo man sowas herkommt, soll sich melden. Da habe ich gesagt, ihr müsst so ein Ding auftreiben. Und dann ködert
ihr. Oh,
das ist, und das ist jetzt dein Honorar.
Und da haben Martin und ich.
Da ist es.
Das ist das Pauline. Ja, das ist es. Oh, Pauline. Sag mal, grüß Gott zu den Leuten.
Lach das lieber in deinem Beisein.
Das ist ganz lieb, danke euch.
Das
ist unfassbar. Mein Herz geht auf. Das Paulinchen bedeutet mir wirklich sehr viel. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Und Hab, ich muss dazu noch mal was sagen, weil du hast ja schon gemerkt, wir sind ja ein bisschen bekloppt und der Bekloppteste sitzt tatsächlich da. Diese ganze Geschichte, die der Danny jetzt in 12 Sekunden so zusammengerafft hat, stimmte tatsächlich. Es war eine Odyssee. Und jetzt machen wir mal was Emotionales. Vor ein paar Wochen, als er dann kam mit 3 nach 9, da schrieb der Danny uns in die Chatgruppe, weil wir, also das ist ja auch so ein Herzensprojekt für uns, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Da kommt der Paulinche im Fernsehen, die ganze Nummer ist doch jetzt im Arsch, ne? Und deswegen haben wir uns noch mal doppelt so doll gefreut, dass du heute da bist und es ist wirklich für dich, du sollst es auch mitnehmen.
Wusstest du davon, dass wir das haben?
Dass ihr das Paulinche habt. Es wurde gegrummelt, eventuell würde es ein Paulinche geben. Ich dachte natürlich, es gibt nur so eine billige Kopie. Aber das ist wirklich das Original. Das ist die Original-Paulinche-Puppe, die wirklich von einem ganz tollen Hersteller aus Amerika ist, der halt besondere Puppen, leider gibt es die nicht mehr.
Ja, die sind 91 pleite gegangen, deshalb konntest du nie wieder nachkaufen. Das war nämlich dieselbe Firma, die auch diese berühmte Garfield-Puppe gemacht hat. Diese mit diesem Riesenplastik.
Ah, okay.
Damit sind die reich geworden, haben sie übernommen, sind dann pleite gegangen.
Und was hat er gemacht, der Mann? Der hat sich umgebracht.
So. Wir haben noch Zeit. Martin, frag doch mal was.
Also ich habe sowieso noch Zeit.
Ich hab dir 4 Seiten Fragen aufgeschrieben. Habt ihr die alle schon abgearbeitet?
Ja, die meisten. Nee. Hast du denn Fragen an uns?
Ich hab viele Fragen an euch.
Ja.
Mich würde ehrlich gesagt interessieren, was tut der Film für euch? Was macht der mit euch? Das interessiert mich viel mehr als das, was ich darüber denke. Was macht der? Warum guckt ihr den gerne? Warum guckt ihr den wieder und wieder und wieder und wieder und nochmal? Warum? Was macht der Film? Ich will jetzt gar kein Lob hören, ich möchte das nur verstehen.
Ja, weil das so herrlich bescheuert ist.
Ist bescheuert, ja.
Es ist einfach bescheuert, aber doch so lebensnah. Und man denkt so, ja, die Figur kenne ich doch. Ja. Die kenne ich doch, die Oma. Die Oma ist eh die
Ja, die Oma ist toll. Ja,
so der eine Cast Oma hätte ich auch
toll.
Gern.
Ja.
Ja.
Der Cast ist
grandios.
Elisabeth ist ja auch wirklich mir sehr ans Herz gewachsen. Die kam dann immer morgens ans Set und sagt, wo ist mein dickes Kind? Komm an meine Brust. Die war toll.
Danny, magst du doch sagen, warum für dich? Oder?
Okay.
Also ich liebe diesen Film, weil er einfach auch, und das habe ich erst durch den Podcast gemerkt, es ist meine soziale Welt. Also es ist nicht viel Geld, man arbeitet den ganzen Tag, die Eltern eigentlich immer nur rum und nie zu Hause und alle bemühen sich irgendwie über Wasser zu halten und keiner hat mal so einen richtigen Plan, ich bin ja so ein Nachwendekind, was machen wir eigentlich? Also ich hätte auch Schnittchenservice, Schlagersänger, Surfbrettverleih, das ist alles, also so, das ist so meine Welt. Ne? Diese Heimlichkeit der... Wir halten als Familie irgendwie zusammen, aber irgendwie ist es auch komisch.
Ich kann für mich sagen, schlimme Kindheit, hast du schon gehört. Aber ich saß noch mit 13, 14 im Schlafanzug vorm Fernseher, also wie der kleine Peter Schlönzke. Nein, und ich habe irgendwann so wahrgenommen, als ich dich die ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, das piekst mich von meinem Humor. Also das, was irgendwie so Honeyline war und diese ganzen Dialekte und so, das gab es einfach nicht. Das hat mich so angepiekst. Und da bin ich natürlich selbstverständlich irgendwie in diesen Film gegangen und war so froh, dass es diese ganzen Albernheiten, die es vorher auch irgendwie gab, immer so in der Story gab. Und meine Lieblingsszene ist, keine Ahnung warum, aber wie der Peter Schlönzke mit der Kamera hinterher hoppelt. Das könnte ich mir tausendmal angucken. Das finde ich immer noch lustig. Und deswegen saß ich da auch und dachte so, ja, dass der Fernseher jetzt nicht vernünftig brennt, das verzeih ich mal. Und dann hat man das auf dem Schulhof, da war ich dann irgendwie noch irgendwie so kurz, keine Ahnung, 11., 12. Klasse, wir haben uns mit den Zitaten zugeballert. Käffchen, und so kann ich nicht arbeiten, scheiß Abitur und all das. Also, ja, danke dafür.
Danke dafür.
Gerne. Schön. Freue ich mich.
Der Film hat Verbindungen. Du musst nur in irgendeiner Gruppe ein Zitat sagen und wenn jemand antwortet, dann weißt du, wir sind Freunde. Fürs Leben.
Das ist schön.
Ja.
Was, woran ich mich auch gerne erinnere bei den Dreharbeiten, war noch eine Geschichte, dass die Elisabeth Volkmann als meine Mutter und die Margret Hohmeier als die Oma Helma, die Margret konnte so ganz trocken die Pointen servieren. Und dann kam Elisabeth immer zu mir und sagte, die Oma hat die besseren Pointen als ich. Ich möchte auch noch eine Pointe. Ich muss die Pointe von der Oma haben. Dann ging so ein bisschen so eine Streiterei los. Aber am Schluss waren sie Gott sei Dank ein Herz und eine Seele. Der Martin und ich haben übrigens auch eine schöne Geschichte. Der Martin hat vor 25 Jahren, ja, hat er sein Diplom gemacht, hier auf der,
an der Kunsthochschule,
an der Kunsthochschule. Und da rief mich, bevor er sein Diplom gemacht hat, eine Woche vorher Alfred Biolek an und sagte, du, wir haben da einen, der ist in der Hochschule, der ist toll. Das wird ein ganz, ganz großer, der muss seine Diplomarbeit machen und du gehörst zu der Diplomarbeit dazu. Du musst den treffen, du bist der Talkgast in einer Show, die er macht. Und so haben wir dann gemeinsam eine Show, die nie gesendet wurde.
Das wurde nie gesendet. Das war im Grunde so, ja, auch das, was ich später mit der Vivaldi-Show gemacht habe. Oder eben auch im Grunde so eine Art improvisierte Muppet-Show. Also ja, da ist ja alles geskriptet. Und wir haben tatsächlich gedacht, ach, der Muppet, der braucht kein Drehbuch. Der ist von sich aus komisch und wir improvisieren irgendwie. Ich war natürlich, hätte ich mich das in der Form nie getraut. Aber irgendwie damals dachte man noch nicht nach. Da kommt der Muppet und man denkt jetzt, der macht bestimmt mit. So wie heute hier. Ja. Und dann haben wir ein, zwei so Sachen vorbereitet. Es ging so, die Grundidee war, wir hatten halt so ein ganzen Ensemble von Figuren, von Puppen, die behaupten, sie suchen einen Star-Moderator. Im Grunde ist die gleiche Geschichte wie kein Pardon. Die suchen einen Moderator für ihren Fernsehsender und Prominente, also er in dem Fall, sollten vorbeikommen und sich da bewerben und Formate spielen oder improvisieren. Und dann hatten wir zwei Szenen vorbereitet. Der hat er dann auch meisterlich gemacht und dann waren wir eigentlich fertig und Harpe hatte aber irgendwie ein bisschen Blut geleckt und hat gesagt, ach komm, wir machen noch irgendwas. Und dann hatte ich nichts mehr, dann hatte ich gar nichts mehr. Und dann habe ich nur noch, also ich habe diese Figur, vielleicht kennst du den einen oder anderen, Charming Traudel. Das ist so diese kleine, ja, genau, sehr traurige, oh, graue Figur mit diesen zerzausten Haaren und den großen Augen. Die hatte ich ganz neu gebaut. Ich wusste noch nichts über diese Figur. Ich wusste, das ist so ein verschüchtertes Ding. Und ich habe halt gesagt, okay, dann machen wir irgendwas. Dann nehmen wir diese Figur da und HP soll eine Talkshow mit der machen. Und dann er wusste nicht, was passiert. Und dann habe ich mich dann mit der Figur neben ihn gesetzt. Und er fing dann an, ganz elegant in die Kamera zu moderieren und wusste nicht, was passiert. Und stellte Traudel eine Frage nach der anderen. Charming Traudel, wie geht es Ihnen? Wo waren Sie im Urlaub? Und sie saß halt nur da und dachte, im Grunde dasselbe wie Paulinchen. So, kam nicht viel raus. Und ich habe mich natürlich da unten totgelacht, weil er natürlich oben den verzweifelten Moderator spielte. Und war das der Startschuss für mich, auch die Initialzündung, wie diese Figur funktioniert. Also daher auch nochmal vielen Dank von meiner Stelle.
Du hast das Diplom bestanden.
Das kommt auch noch dazu. Ja.
Gibt es eine Correga-Tabs-Packung, wo du sagen würdest, weißt du, wem diese Correga-Tabs gehören?
Gibt es eine Correga-Tabs-Packung, wo ich sagen würde, hat man heute noch Correga-Tabs? Aber
was sie fragen möchte, ist, ob du von irgendjemandem so ein Fan bist, dass du dich
es noch eine Correga-Tabs-Packung gäbe, wo ich hundertprozentig wüsste, das sind die Correga-Tabs der Golden Girls gewesen, dann wäre ich so ziemlich sagsam. Ja, das würde mich auch heute noch kriegen.
Und wir haben eigentlich auch noch eine Frage. Der Hase kommt die Treppe runter, ja, kurz bevor der Peter ausrastet. Die Frage ist ja, warum ist das Briefchen nicht in dem Körbchen?
Das Briefchen ist nicht in dem Körbchen, weil...
Hat er geguckt? Wollte er wissen, wer das Talent des Jahres ist? Wollte er...
Ich sag dir warum, weil es lustig ist. Ah, ja. Deswegen okay. Ist kein Briefchen in dem Körbchen und das hat er vergessen. Der dumme, lustige Glückshase hat das Briefchen vergessen.
Das ist halt, und da musst du uns verzeihen, das geht jetzt noch 20 Folgen, wir haben uns halt so reingenommen und gucken ja jede Minute, uns fallen halt so Sachen ein und wir malen dann die Geschichte weiter, dass Peter einfach das Briefchen, weil er wollte wissen, ist er Talent des Jahres geworden, wer hat denn gewonnen? Und hat das Briefchen rausgekommen, die Koreka-Taps und die Großbacken, die braucht der Opa im Leben nicht mehr, auf eine arme Opa und die Oma. Es wird alles eins bei uns im Kopf. Es ist einfach ein, also wie du es gesagt
hast. Ich arbeite hier ein bisschen diesen Fragenkatalog, den wir uns während Minuten immer gefragt haben.
Ist ja auch gleich zum Film. Also wir müssen auch, das ist jetzt psychisch.
Wir haben ja keine, ja. Der Feuerwehrmann, der oben aus dem, von der Treppe so rausguckt, ist der Absicht oder war das wirklich ein Feuerwehrmann?
Nein, das ist inszeniert. Das war auch ganz kompliziert, das so hinzukriegen. Ah. Es sollte aussehen wie ein Fehler. Ja. Es sollte aussehen, dass man als Zuschauer sagt, was ist das denn jetzt? Nein, das ist schon Absicht. Der guckt ja vor dem Unfall schon raus, ahnend, es wird ein Malheur passieren. Also der hat das schon mal mit Heinz Wäscher durch, da sind schon mehrere Hasen gestürzt. Das ist nicht der erste Hase, der verarztet werden muss. Und deswegen guckt der Feuerwehrmann und sagt, steht noch und geht wieder weg. Und in dem Moment fällt der Hase.
Gut, ein weiteres geklärt.
Was mich abschließend interessieren würde, ihr habt ja, für uns ist es ein Kultfilm, weil wir gucken den ja, bekifft oder nicht, jetzt so oft und entdecken jetzt wieder Kleinigkeiten, die uns nie aufgefallen sind und Zusammenhänge und was so passiert. War euch denn beim Drehbuchschreiben dann schon bewusst diese Kleinigkeiten, also das mit den Tüten, mit dem Feuerwehrmann, das sieht man erst beim zweiten oder dritten Mal gucken, das ist ja nicht für die erste Mal Kino. War das Absicht?
Das war eigentlich Absicht, ja, das war Absicht. Das war unsere volle Absicht, dass das auch so funktioniert, ja. Das ist kein Zufall.
Also Liebe zum Detail.
Ja, absolute Liebe zum Detail. Und im Zweifelsfall habe ich es dann anders, als Loriot das gemacht hat. So eine Präzision und so eine Genauigkeit war mir jetzt nicht so wichtig. Aber doch, dass so bestimmte Ankerpunkte im Film, dass die immer wieder kommen. Und auch eben als Irritationen dienen, dass man immer denkt, was war das denn jetzt Komisches? Das passt ja gar nicht rein. Es gibt noch eine Geschichte, die auch, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo auch mal erzählt habe, beim Making-of oder so. Der ganze Film ist viel zu schnell gedreht. Wie erkläre ich das jetzt? Es gibt eine Szene, wo der Peter Schlönske bei der Ulla, bei der Effektmacherin, in dieses Studio reinkommt und sie sagt, mach mal deine Hose auf. Und dann sieht man auf dem Bildschirm, das ist übrigens die Tochter von Karl Dall, die da steht und klingelt, Janina Dall, meine Assistentin, die klingelt. Dadurch, dass wir ein Bild im Bild haben, laufen nicht, lass mich nichts Falsches sagen, nicht 24 Bilder, sondern 25 Bilder. Und dadurch ist der ganze Film, weil er falsch kopiert wurde, zu schnell gedreht. Das ist für mich eine Erklärung dafür, dass der Film noch heute funktioniert. Er ist einfach ein Tick zu schnell. Und wenn ihr darauf achtet, die Szene, wo ich reinkomme, meine Stimme ist viel tiefer in dem Tonstudio von der Ulla. Ich sage, hallo Ulla. Und den ganzen restlichen Film spreche ich so, immer so ganz leicht so piepsig. Mein Name ist Peter Schlönske. Am Anfang habe ich gedacht, Gottes Willen, das fällt den Leuten doch auf. Es fällt niemandem auf, aber es ist alles zu schnell gedreht.
Und gab es eine Lieblingsszene oder einen Lieblingsgag? Oder kann man das gar nicht sagen, weil du sagst, das ist eine Rutsche und gefällt mir so, wie er geworden ist, der Film?
Am meisten Spaß gemacht hat mir das mit Dirk Bach. Das hat so einen Spaß gemacht, diesen bescheuerten, unlustigen Sketch zu drehen. Das war schon am schönsten.
Ja, aber das war ja unsere Frage. Was sollte das eigentlich für ein Setting sein? Sollte das ein Vorstellungsgespräch werden? War das auch nicht durchsprungen? Ging es nur durch?
Nein, es ging darum, dass das unbeholfen ist.
So.
Das 20.15 Uhr ARD unbeholfenes Programm sendet.
So war das da.
Es ist ein bisschen, wir müssen Martin Reiler einfach recht geben. Du hast nämlich direkt gesagt, ihr spinnt euch da immer mal zusammen, das stimmt überhaupt nicht. Und wir so, nein, der küsst den Jungen. Wir wissen, dass das Absicht ist. Nee, ist nicht so.
Lass mir das auch nicht nehmen. Für mich ist es eine versteckte Botschaft.
Ich gucke mir das natürlich nachher nochmal an. Ja, natürlich. Wie erkläre ich das meinem Neffen?
Der ist Jurist und 14.
Vielleicht sollte der Neffe dir das erklären.
Ja, oder so.
Jetzt, wo wir wissen, dass dein Neffe vor allem Jurist ist, wir haben die ganze Zeit Angst, verklagt zu werden. Diesen Podcast hat es nie gegeben. Martin, hast du noch eine Frage?
Nicht keine vor Publikum.
Ah, ja. Da habe ich eine Abschlussfrage. Wenn ich darf, darf ich? Hast du noch eine, Olli?
Na, immer. Mach.
Findest du den Film denn selber gut? Und damals auch? Also, oder ist er für dich gut geworden? Schlechter, besser? Wie hast du damals da gesessen, als alles fertig war?
Also ich habe wirklich während der gesamten Dreharbeiten, die insgesamt, ich weiß es nicht, 8 Wochen gedauert haben, im Sommer 1992 war es, glaube ich, ich habe nach 2 Drehtagen gemerkt, ich habe den falschen Kameramann. Das war ein sehr renommierter Kameramann, hatte auch 2 Filme, die Oscar nominiert waren, Günther Bücking. Und der Günther war ein klassischer Fassbinder-Kameramann und unter uns kann ich das sagen, an dem Tisch bei der Geburtstagsgesellschaft, wo Peter mit der Großmutter und Theo, der da die ganze Zeit isst, sitzt, das ist voller Achsensprünge. Da hat er mir wirklich richtig schlimme Achsensprünge eingebaut. Und insofern waren diese Dreharbeiten, was das betrifft, das war schon sehr anstrengend. Das war, aber ich habe viel gelernt. Ich habe dadurch viel gelernt, vor allem, dass ich einen Kameramann nehme, mit dem ich mich verstehe.
Bist du denn da mal zu ihm hin und hast gesagt, du machst nur Fehler?
Ja,
bin ich. Ja, gut.
Das hat er mir aber nicht geglaubt. Ja, ich wollte die Stimmung nicht völlig
kippen. Nein!
Nein, weißt du, der Film bleibt ja lustig. So ist es ja nicht. Aber das war wirklich.
Ja, bisher dachten wir, wir wären verklagt. Jetzt werden wir verklagt. Ist auch gut.
Aber vom Kameramann.
Ja. Hast du noch ein Abschlusswort? Möchtest du uns was auf den Weg geben? Das sind deine Fans, diesen Film. Wer hat den Film mehr als 3-mal gesehen? Wer hat den Film mehr als 5-mal gesehen? Wer hat den Film 10-mal gesehen? Also, es gehen wenige
und wer ist in Behandlung?
Hat ihn denn jemand noch gar nicht gesehen? Nee.
Da, oh,
da. Eine Person.
Da ist ja, ein...
Traut
ein
euch ruhig.
Raus! bis zur Sendung könnt ihr das. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt kurz Pause, 10 Minuten, Viertelstunde. Dann gucken wir alle zusammen mit HP den Film. Lacht bitte, er will wissen, ob der noch gut ankommt. Ich schäme mich jetzt schon. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, lieber Martin Reinl. Vielen Dank, Habe Kerkeling. Vielen Dank,
danke,
Olli. Vielen
Dank, Laura. Vielen Dank,
Dankeschön, danke.
Und vergiss dein Paulinchen nicht.
Ah, oh, schön.